du hörst einen Podcast von Rabe.
Ohren essen. Ich höckle. Zuhören. Und geniessen.
Es ist Mittwoch 12 Uhr und ihr hört Ohren-Sessel bei Radio Rabe. Das Mittagsmagazin vom Praktikumsteam von Radio Rabe. In jeder Sendung beleuchten wir ein neues Thema. Heute sind es Alltagsgegenstände und wie die überhaupt funktionieren. Wir Praktikantinnen und Praktikanten haben alle jeweils einen Gegenstand genauer unter die Lupe genommen und erzählen euch, was hinter denen steckt. Ich bin aber heute nicht allein im Studio. Heute zum ersten Mal auch live mit dabei ist unser Schurnitter Maurice. Maurice, welchen von diesen Alltagsgegenständen, die wir heute vorstellen, hast du heute Morgen schon in den Fingern gehabt?
Ja, ein Hallo von mir. Es ist lustig, weil relativ viele von diesen Gegenständen, die heute bei uns vorkommen, habe ich heute Morgen schon gebraucht. Nämlich eine Kaffeemaschine, um den Kaffee zu machen am Morgen. Bin dann auf das Velo gestiegen, habe das Veloschloss in den Fingern gehabt. Bin einen Stegen hier hochgelaufen, habe meinen Rucksack angestellt und jetzt sind wir hier. Also relativ viel schon.
Ja, relativ viel tatsächlich. Ihr könnt also gespannt sein. Am Mikrofon heute für euch sind Maurice Dietziker und ich, Dominik Amport. Schon früh am Morgen begleiten uns diverseste Alltagsgegenstände. So zum Beispiel auch die Kaffeemaschine, die für viele zu einem treuen Begleiter ist worden. Espresso, Doppio Lungo, per Knopfdruck oder selber gemahlen. Diverse Modelle und Aromen stehen zur Auswahl. Beliebt ist auch der Espresso-Kocher für auf den Herd, der besonders durch die Marke Bialetti bekannt ist worden. Die sogenannte Mocha Express nimmt der Maurice Dietziker vom Ohrensessel heute genauer unter die Lupe. Wir erfahren in einem Gespräch mit einem Röstmeister vom Blaser Kaffee, was der Kaffee so ausmacht und wie dass man das Beste aus seinem Kaffee rausholt.
Sì, perché lo sapete anche voi, che la caffettiera Mocha Express è un prodotto Bialetti.
Seit über 90 Jahren zischt und faucht sie schon. Die Mocha Express fällt durch ihr praktisches Design auf. In ihre Einzelteile zerlegt, bietet die untere Kammer Platz fürs Wasser, der Trichter in der Mitte für das Kaffeepulver und nach dem Zusammenschrauben fängt der Oberbehälter dann alles auf. Die Form die ist bis heute eigentlich fast unverändert geblieben. Angefangen in den 1930er Jahren im norditalienischen Grusinello wird das Produkt in der Aluminiumgießerei vom Gründervater Alfonso Bialetti auf den Markt gebracht. Es ist dann aber vor allem sein erfinderischer Sohn, der Renato Bialetti, der die Kannen der Welt bekannt gemacht hat. Ihr Logo zum Beispiel, der Mann mit Schnauzbart, ist übrigens der Renato Bialetti selber, wie er gerade mit aufgestreckter Hand einen Kaffee bestellt. Sogar nach seinem Tod ist Renato in einer übergroßen Mokka-Urne bestattet worden. Aber zurück zur Funktion. Die Mocha Express aus wärmeleitendem Aluminium funktioniert durch das sogenannte Percolator-Prinzip. Das erhitzte Wasser in unserer Kammer dehnt sich aus Dampf aus und drückt durch die Kanüle auf, durch das festgedrückte Kaffeepulver. Dort gelangt es dann nochmal durch ein Sieb ins sogenannte Steigrohr auf und macht sich ab dann durch das bekannte Fauchen bemerkbar. Das Knöpfchen auf der Seite ist übrigens ein Sicherheitsventil, das den Überdruck reguliert, falls der obere Weg verstopft ist. Das ganze Prinzip kennt auch der Giuliano Bartoli. Er ist Röstmeister und Kursleiter bei Blaser Café hier in Bern. Er erzählt mir, dass auch in ihrem Sortiment für einen Heimbereich ein Bialetti nicht fehlen durfte.
Im Prinzip war es so ein bisschen der Vorreiter von der Espresso-Maschine, oder? Es ist immer noch eine Filterbrühe-Methode, ja, aber es ist der erste kräftige Kaffee, den man quasi im Filterbereich machen konnte. Und es ist eben weder noch, es ist weder Filter, es ist noch Espresso. Es ist ein intensiver Kaffee, aber was natürlich immer fehlt bei einer Bialetti, ist quasi die Crema, die ich quasi aus der Espresso-Maschine habe.
Damit ein Espresso mit feiner Crema entstehen kann, müsste der Druck von einer Bialetti noch einige Bar höher sein. Der Name Mocha Express sei darum auch ein bisschen irreführend und beziehe sich mehr auf die schnelle praktische Anwendung. In Italien wird sie oft nur Mocha genannt oder auch Caffettiera, was einfach Kaffeekanne bedeutet. Die Anwendung ist einfach, aber ein paar Sachen kann man gleich beachten. Zum Beispiel gerade beim Anfang. das unten eingefüllte Wasser sollte einerseits nicht über das Druckventil kommen und kann optional auch mit einem Wasserkocher schon vorgeheizt werden. Das verkürzt dann die Zeit auf dem Herd und kann verhindern, dass das Kaffeepulver leicht anbrennt. Weiter empfiehlt mir Giuliano Bartoli, nicht eine zu dunkle Röstung zu brauchen, sondern eher einen mittleren Röstungsgrad.
Ich würde jetzt nicht unbedingt die italienische dunkle Espresso-Mischung kaufen. Und wichtig ist, der Kaffee nicht so fein mahlen wie Espresso, sondern eher ein bisschen gröber, weil je feiner das ich mahle, desto länger braucht das Wasser zum Durchfliessen, desto tiefer dringt die Zellstruktur ein von den Partikeln, desto mehr Bitterstoffe holt es mir raus. Und wenn der Kaffee ein bisschen gröber ist, also sagen Sie so mittelgrob, und den Kaffee, also das Pulver, wirklich einfach nur oben drauf flicken, dass ich so ein bisschen ein Bergli habe und vor allem nicht anpressen. Weil dann tue ich den Druck eben auch nochmal erhöhen und dann habe ich noch mehr Kontaktzeit und dann habe ich noch mehr Bitterstoffe. Und viele machen das, weil sie versuchen, den Espresso draus zu machen. Ich würde auch dann noch keinen Espresso haben. Der Kaffee wird einfach bitter.
Noch weniger bitter, das wäre der Kaffee auch dann, wenn man die Hitze früher runterdreht, und zwar kurz bevor die Bialetti faucht. Auch mit all diesen Tipps, ergänzt Giuliano Bartolino, bleibt es natürlich auch eine Geschmackssache. Für viele ist ein bitterer Kaffee ja genau das, was sie suchen und sich auch daran gewöhnt haben. So eine Bialetti zeichnet sich für ihn aber auch dadurch aus, dass man eben unkompliziert ausprobieren kann, verschiedene Aromen in die Trichter oben füllen und so seinen Lieblingskaffee finden. In seinen Kursen und auch privat beobachtet er, wie nebst diesen physikalischen Einflüssen oft auch einfach Emotionen den Geschmack von Kaffee mitprägen.
Wenn ich so meine Mutter aus Italien, also sie weiss, dass sie einen Sohn hat, der Röstmeister ist, könnte ihr den besten, tollsten, frischsten Kaffee von der Welt bringen für Bialetti. Und sie wird immer noch der Lavazza aus Italien kaufen. Und nicht der ist in der Schweiz, sondern sie kauft den in Italien. Und weil der in der Schweiz ja ganz anders schmeckt, obwohl es genau das Gleiche ist, das weckt dann halt Erinnerungen und Emotionen auf. Und das ist ja wichtig, wenn ich Kaffee kaufe, jetzt auch bei der Bialetti. Ich muss den Kaffee rein tun, wo ich dann sage, hey, genau das ist der Geschmack, den ich eigentlich möchte haben morgen.
Über das Prinzip von Bialetti Mocha Express habt ihr gehört, der Moritz Dietziker im Gespräch mit dem Giuliano Bartoli. Stell dir vor, es ist Sommer, du liegst im Marzilli und geniessest das wunderschön warme Wetter. Rechts von dir ein spannender Roman, links von dir ein kühles Getränk. Du hast den ganzen Nachmittag frei und einfach mal Zeit, um nichts zu machen. Vielleicht gibt es ja noch eine Portion Pommes frites oder einen kleinen Gumpitare, wer weiß. Davon sind wir leider noch ein paar Monate entfernt. Etwas vom Wichtigsten in der warmen Zeit habe ich aber nicht erwähnt. Der Schutz vor prahlend heißer Sonne. Wir alle können die Sonnencreme. Aber wie funktioniert sie genau? Die Sonnencreme schützt unsere Haut vor Sonnenstrahlen. Genauer gesagt den schädlichen Ultraviolett, kurz UV-Strahlen. Das kann sie auf zwei verschiedene Arten machen. Es gibt eine chemische Sonnencreme und eine mineralische Sonnencreme. Die chemische Sonnencreme muss zuerst mal in die Haut einziehen, damit sie wirken kann. Die Moleküle in der Creme lösen einen chemischen Umwandlungsprozess in der Haut aus, der die UV-Strahlen in Wärme umwandelt. Die umgewandelte Wärme ist so gering, dass man sie gar nicht wirklich spürt. Die mineralische, auch physikalische Sonnencreme genannt, funktioniert da eher wie ein Spiegel. Anders als bei chemischer Sonnencreme zieht die mineralische Sonnencreme gar nicht erst in die Haut ein. Sie legt sich auf die Haut und bildet dank kleinen Partikeln eine Art Schutzschild. Sobald das UV-Licht auf die Haut trifft, reflektiert die mineralische Sonnencreme die Strahlen und so können sie gar nicht erst in die Haut eindringen. Viele Sonnencremes sind eine Kombination von beiden Varianten. Bei einer Sonnencreme kommt es aber nicht nur auf die Art der Creme drauf an, sondern auch auf den Hauttyp und die individuelle Eigenschutzzeit. Was ist denn jetzt eine Eigenschutzzeit? Tja, deine Eigenschutzzeit geht an, wie lange du dich ungeschützt in der Sonne kannst aufhalten, ohne dass deine Haut sich rötet. Das ist also eine komplett individuelle Zeit und es kommt ganz darauf an, wie sensibel deine Haut ist. Jetzt kommt der bekannte Lichtschutzfaktor ins Spiel. Auf jeder Tube steht ein Lichtschutzfaktor. Und der geht an, wie viel mal länger man sich an der Sonne aussetzen kann. Der Lichtschutzfaktor wird also mit der Eigenschutzzeit multipliziert. Du drehst zum Beispiel eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 auf und hast eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten. dann könntest du in Theorie 300 Minuten in der Sonne ohne eine Sonne sein, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.
Radio Bern.
Ohrensessen. Ich höckle. Zuhören. Und geniessen.
Moris, du hast ja schon ganz am Anfang erzählt, dass du abends immer mit dem Velo ins Rabe kommst. Du hast also sicher schon ein Veloschloss heute in der Hand gehabt, oder?
Hey, absolut. Also ich muss wirklich sagen, beim Veloschloss, wo ich ja den Beitrag von Arlette gehört habe, das ist eigentlich das Alltagsgerät, wo ich würde sagen, das bediene ich blind. Es ist wirklich noch spannend, wenn man das jeden Tag braucht, zu zusammenfalten. Das ist wirklich der Muscle Memory drin. Ich habe ein Schlüssel-Veloschloss, aber Arlette wird uns jetzt gleich von einem Zahlenschloss erzählen und wir erfahren dort auch unter anderem, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es eigentlich gibt, wenn man vier Zahlen im Schloss hat.
Es ist Morgen. Ich sitze auf meinem Velo und fahre zum Bahnhof. Boah, heute bin ich schnell gewesen. Der Zug kommt erst in 3 Minuten. Perfektes Timing, zum überlegen, wie der Gegenstand funktioniert, den ich regelmässig brauche. Wie funktioniert eigentlich ein Zahlenschloss fürs Velo? Mein Schloss ist schwarz und hat einen vierstelligen Zahlencode. Wenn ich mein Zahlenschloss öffne, hat es 2 Seiten. Auf der einen Seite hat es 4 drehbare Ringe mit den Zahlen von 0 bis 9. Auf der anderen Seite ist ein kurzer Metallstab, der etwa 2 cm lang ist. Der Metallstab sieht fast ein bisschen aus wie ein alter Schlüssel. Er hat 4 kleine Ausbuchtungen, eine für jeden Zahlenring. Einen offiziellen Namen für diesen Metallstab habe ich nicht gefunden. Und darum sage ich dem Metallstab in diesem Beitrag einfach Schliessschlüssel. Aber schauen wir doch mal ein bisschen genauer, wie ein Zahlenschloss funktioniert. Die Seite mit den Zahlen besteht aus 2 Teilen. Aussen sind die sichtbaren Zahlenringe. Das sind die man verstellen kann. Unter jedem Zahlenring liegt eine weitere Scheibe, die heisst Godierscheibe. Jede von diesen Godierscheiben hat eine kleine Kerbe. Wenn das Schloss off ist und die richtige Zahlenkombination eingestellt ist, liegen alle Kerben exakt auf einer Linie. Man kann durch alle 4 Ringe durchschauen und der Schliessschlüssel passt genau. Wenn man eine Zahl verschiebt, verschiebt sich die Kerbe und der Schliessschlüssel passt nicht mehr. Das ist das zentrale Prinzip von einem Velozahlenschloss. Nur wenn alle Kerben korrekt ausgerichtet sind, kann man das Schloss öffnen und schließen. Wenn eine Zahl verschoben wird, geht das Schloss nicht mehr auf. Schon noch clever. Aber ein Schloss ist nur dann wirklich praktisch, wenn man den Code selber definieren kann. Für das gibt es die Reset-Funktion. Je nach Modell ist es ein kleiner Hebel oder ein Schieber am Schloss, der die Reset-Funktion aktiviert. Wenn man das macht, werden Zahlenring und Godierscheiben entkoppelt. Das bedeutet, die Zahlen lassen sich frei drehen, ohne dass sich die Kerben auf der inneren Godierscheibe mitbewegen. Der neue Code ist eingestellt und man lässt den Hebel los. Und zack, der Zahlenring und die Godierscheibe sind wieder verbunden. Die Kerben richten sich also nach dem neu eingespeicherten Zahlencode aus. Oh, mein Zug kommt. Jetzt aber schnell einsteigen. Übrigens, mein Zahlenschloss hat mit 4 Zahlen 10'000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Moris, du und Jill vom Ohrensessel, der hat euch ja schlau gemacht, was die Mikrowelle angeht. Ich habe keine Ahnung, wie eine Mikrowelle funktioniert. Kannst du mir das mal ein bisschen erklären?
Hey, mega gerne. Also es war mega spannend, die Recherche einzusteigen, weil es ist eigentlich genial. Also die Funktion, was man vielleicht mal gehört hat, ist ja wie, okay, die Mikrowellen strahlen, erwärmen, zu essen. Und das funktioniert, wenn man einen Schritt in die Physik reinmacht, so, dass die Mikrowellen, die ja Wellen sind, ein Tal und ein Berg haben, treffen auf das Wasser, also auf die Wassermoleküle im Essen drinnen. Und einfach gesagt, hey, Wassermoleküle eine positive und eine negative Seite. Und darum versuchen sie sich dann immer so ein bisschen auszurichten an diesen Wellen. Also die kommen auf und ab und die Moleküle, die drehen dann eigentlich auf und ab. Und wo sie drehen und nebeneinander sind, reiben sie aneinander. Und Reibung erzeugt bekanntlich Wärme. Also eigentlich wirklich ein Reibungskonzept, wie das jetzt erwärmt wird, genau.
Und wieso dreht ihr genau der Teller in der Mikrowelle? Ist ein Grund?
Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich, weil sich die Wellen, also die Mikrowellen, unregelmäßig verteilen. Also die spicken in diesem Kasten um und in dem halt der Teller dreht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Essen von überall getroffen wird. Es gibt ja die bekannten kalten Flecken. Wenn man es rausnimmt, kurz umrührt, wieder rein tut, kann man dem ein bisschen nachhelfen. Aber das ist eigentlich eben wegen dem, genau.
Ah, spannend. Und wer hat die Mikrowelle erfunden?
Auch das spannend, weil es ein Zufallsfund war tatsächlich. Also wer, das war der Forscher Percy Spencer, amerikanischer Forscher. Und es hat seinen Ursprung, wie so viele coole, geniale Ideen im Militär gehabt. Also es war eigentlich ein Umexperimentieren mit sogenannten Mikrowellenröhren, sogenannte Magnetronen, die eigentlich für das Aufspüren von U-Boot-feindlichen U-Boot im Weltkrieg sollen dienen. Beim Experimentieren hat aber der Percy Spencer gemerkt, dass ein Schockirigel in seiner Hosentasche hat angefangen zu schmelzen. Und ab dann konnten sie dann eigentlich weiter experimentieren mit anderen Lebensmitteln, also Maiskörner, Popcorn und alles das, was dann ist zur Anwendung kam. Genau. Die erste Mikrowelle, wenn ich es noch so ausführe, war allerdings noch nicht so handlich gewesen, sondern 1,80 hoch und 300 Kilo schwer, also noch nicht so handlich. Auch spannend in der Recherche war, wie so Mikrowellen sind. Werbung für die Mikrowellen ist entstanden, weil es ist eigentlich wirklich mega angepriesen worden, so in den 50er, 60er als ein revolutionierendes Haushaltsgerät, das das Kochen soll verändern. Das hat es nicht ganz geschafft, aber praktischer auf jeden Fall gemacht. Ein Slogan wird euch nicht vorenthalten, und zwar hat der geheissen: Make the greatest cooking discovery since fire.
Rabe, Rabe,
Rabe.
Rabe.
Rabe. Einfach gutes Radio.
In den neuen Rabe-Studios haben wir eine coole Metalltreppe, die auf eine Galerie aufführt. Sie sieht unglaublich stylisch aus, aber sie ist laut. Wir richten jetzt unseren Blick oder unsere Ohren runter zu den Füssen. Wie viele Stege laufen wir jeden Tag auf und ab? Weiss man gar nicht so recht. Der Grund, warum wir das nicht wirklich bemerken, liegt daran, dass es gute Stege sind. Bei falschen Stegen, falsch in Anführungszeichen, fallen wir aus dem Tritt. Was eine gute Stege ausmacht und wie schnell eine Rolltreppe fährt, erzählt Steff.
Ein gesunder Mensch auf zwei Beinen muss nicht darüber nachdenken, wenn er einen Steg aufläuft. Er macht es einfach, weil die Bewegung dafür natürlich kommt. Und manchmal fällt der Mensch aus dem Tritt. Das liegt vielleicht an der Stege, die nicht normiert ist, erklärt Philipp Can, Holz- und Treppenbauer von Bern.
Die Stege, die man aus dem Tritt fällt, die sind meistens so gegeben wegen Platzverhältnis. Entweder müssen sie steil gebaut werden, man hat nicht viel Fläche oder das geht man aus dem Tritt, weil man es nicht gewohnt ist vor einer normalen Stege.
Eine gute Stege erfüllt die Normgröße für die sogenannte Schrittmassregel.
Das ist das Verhältnis zwischen Steighöhe und Auftritt. Auftritt ist dort, wo man den Fuß her hat, die Fläche. Und wenn natürlich der Auftritt zu klein ist und die Stege zu steil oder zu flach, ja, dann kommt man ins Rutschen oder man merkt, es gibt nicht angenehme Schritte, wenn man runtergeht oder raufgeht. Wir kennen es zum Beispiel von einer Ästerungsstege, die sehr steil ist. Und dort fühlen wir uns auch nicht sicher. Sie hatten früher das Talent, für optisch schöne Stegen herzustellen. Man sieht das bei den Bauernhäusern, die schönen gestemmten Aussenstegen. Also sie haben schon dann früher die Schrittmassregel gekannt und perfekt eigentlich umgesetzt. Und das dann mit der Optik, ja, wo wir uns müssen, ein Scheibchen davon abschneiden.
Treppen oder Stege begegnen uns nicht nur im Alltag, sondern auch an geschichtsträchtigen Bauten. Ein eindrückliches Beispiel ist vielleicht die Rede von Martin Luther King auf der Stege vom Lincoln Memorial 1963.
I have a dream that one day black boys and black girls
will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Er steht auf der gleichen Höhe wie die Statue von Präsident Lincoln, der Präsident, der die Sklaverei hat abgeschafft. Die Symbolik dieser Stege mit Martin Luther King ist also gewaltig. Oder die Bilder vom Sturm aufs amerikanische Kapitol 2021. Auch hier ist die Stege das tragende Element. Im Alltag begegnen wir der Rolltreppe. Vor rund 130 Jahren ist die erste in einem New Yorker Bahnhof installiert worden. Mehr dazu weiss man aber auch nicht mehr. Ab den 1910er Jahren ist dann die Rolltreppe in vielen Warenhäusern verbaut worden. Die Leute die sind einfach rein, zum Rolltreppen ausprobieren und haben gar nicht einmal etwas kaufen. Die Faszination für Rolltreppen hat Charlie Chaplin aufgenommen mit seiner wilden Verfolgungsjagd auf eben einer Rolltreppe. Wenn man den Schwarz-Weiss-Film vor Augen hat, dann bemerkt man sicher das absurd schnelle Tempo von dieser Treppe und die hektischen Bewegungen der SchauspielerInnen. Natürlich sind die Filme aus dieser Zeit schneller abgespult worden als in echt. Tatsächlich aber hat sich die Laufgeschwindigkeit der Rolltreppe seit ihrer Erfindung nicht gross verändert. Der Hans-Rudi Wehrli, Fachplaner für Lift und Rolltreppe.
In der Szene von Chaplin ist die Fahrt sehr schnell, weil auch jetzt nur Spieler ist er dargestellt, aber aus Sicherheitsgründen hat man die Fahrtreppengeschwindigkeit in Bandbreite einteilt zwischen 0,4 und 0,75 Meter pro Sekunde.
Also 40 cm in einer gemütlichen Sekunde ist eine langsamere Rolltreppe. Auf dieser fährt man in den Warenhäusern. Dort soll man ja können Zeit haben, um die Sachen anzuschauen und Lust zum Kaufen bekommen. Anders ist es an den Flughäfen und an den Bahnhöfen, fährt Hans-Rudi Wehrli weiter.
Im Verkehrsbereich haben wir höhere Anforderungen an Transportgeschwindigkeiten und dort fahren wir zwischen 0,5 und 0,65 Meter pro Sekunde.
Das mechanische Prinzip der Rolltreppe ist seit den Zeiten von Charlie Chaplin übrigens auch immer noch die gleiche. An einer Kette werden die einzelnen Stufen eingehängt und aufgezogen. Auf dieser Stufe jetzt möchte ich am liebsten den Schritt in die Literatur- oder Filmwelt machen. Und dann bin ich noch bis morgen nicht fertig. Drum schließe ich jetzt mit meinem Ohr voll Paddington ab, der charmante Bär aus London, wo in seinem Film das erste Mal einer Rolltreppe begegnet.
Ohren-Sessu ist schon bald vorbei. An dieser Sendung haben Arlette Eisenegger, Stefanie Berger, Jill Lang, Alex Regenas, Moritz Dietziker mit mir am Mikrofon und ich, Dominik Amport, mitgewirkt.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.